Marco Liepe wird jetzt Top 2 in öffentlicher Sitzung vorstellen zum Thema Taxonomieverordnung, wo wir dann uns die Zeit geben, eine Dreiviertelstunde bis zur Pause nochmal über die Konsultation zu sprechen, der ESAS.
Ich bedanke mich und verabschiede mich.
Danke, Herr Techert.
Tschüss. Vielen Dank, Georg, für die Überleitung. Genau, 45 Minuten für die Konsultation der ESAS. Ambitioniert, aber wir kriegen das hin mit einer Priorisierung. Vielen Dank auch erstmal für den Fachausschuss, für den Top von letzten Monat, weil da konnten wir schon einiges besprechen. Deswegen nur ganz schnell nochmal derzeit Konsultation der ESA zur Berichterstattung der Taxonomieangaben, hat aber nichts zu tun mit den technischen Bewertungskriterien. Wie schon zuvor gesagt, ich erwarte, dass diesen Monat der delegierte Recht hat für die technischen Bewertungskriterien noch kommt, aber jetzt geht es erstmal nur um die Berichterstattung. Bisherige DSC-Position haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und was ist jetzt diese öffentliche Konsultation der ESAS, die letzte Woche, Mittwoch, glaube ich, gestartet ist? Wir haben Teil der ESMA, das soll der Fokus dieser Sitzung sein, die fokussiert sich auf die Berichtspflichten für Nicht-Finanzunternehmen im Sinne der Taxonomieverordnung, und wir haben eine Konsultation der IBA, der IOPA. Fokus auf Nicht-Finanzunternehmen in den nächsten 45 Minuten. Für Versicherungsunternehmen und Kreditinstitute würde ich die entsprechenden Fachausschussmitglieder, also ich schiebe schon mal hier auf Susanne, Martin sehe ich nicht, genau da um Rückmeldung bitten, einfach welche Fragen ihr gerne beantworten wollt. Das muss ja nicht jede Frage in der Konsultation sein. Und dann ja einfach, dass ihr sozusagen mir Bescheid gebt, was eure Rückmeldungen sind zu euren entsprechenden Teilen. Fairerweise muss man sagen, es gibt auch Querschnittsthemen, die alle drei Konsultationen betreffen. Das soll auch nicht Fokus dieser Sitzung sein, aber da kommen wir gleich nochmal auf eine Folie, was Teile dieser Themen sind, und womöglich können wir da auch nochmal im Umlaufverfahren Rückmeldung geben. Worum geht es bei der ESMA-Konsultation für Nicht-Finanzunternehmen? Vor allen Dingen um die OPEX-KPI, aber auch ein paar andere Themen, speziell für Nicht-Finanzunternehmen und wie gesagt auch ein paar sektorübergreifende Themen, die Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen betreffen. Nochmal als Hinweis, in verschiedenen Terminen im Juli, ist ganz unten hier im Stichpunkt auf der Folie, gibt es auch nochmal öffentliche Anhörungen der ESAS, also unterschiedliche Termine für ESMA, IBA und IOPA. Was heißt Anhörung? Anhörung heißt, jede der drei ESAS wird da die Konsultation und die Hauptinhalte nochmal vorstellen, aber dadurch, dass öffentlich ist, jeder kann nochmal Rückfragen stellen und kann auch Feedback geben. Also auch hier vielleicht nochmal eine Möglichkeit, unabhängig von der eigenen oder DSC-Stellungnahme nochmal direkt Feedback zu geben. Genau, Anmelde-Links habe ich hier reingebracht. ESMA-Konsultation, 25 Fragen. Illusorisch, das jetzt in den nächsten 45 Minuten jede Frage durchzugehen, brauchen wir auch nicht. Warum? Weil in der Sitzung im letzten Monat haben wir uns bereits auf einen groben Fahrplan und eine grobe Beantwortung der Konsultationsfragen geeinigt. Und auch hier wäre mein Vorschlag, nochmal zusätzlich zu priorisieren, nämlich nur auf einige Fragen und Themen, die hier fett markiert sind. Zur OPEX-KPI vor allen Dingen auf die ESMA-Vorschläge. Also was sind die Vorschläge, um die OPEX-KPI jetzt zu ändern? Und ändern heißt oder soll heißen vereinfachen. Das ist der Auftrag der EU-Kommission an die ESAS bzw. die ESMA, hier Vorschläge zu erarbeiten. Aber ich möchte hier nochmal ein paar Fragen vorstellen und mögliche Antwortmöglichkeiten zu weiteren Themen. Verbindung von Taxonomieverordnung zur ESRS. Kommen wir denn noch dazu, was soll denn die Verbindung sein? Denn IFRS 8, das hatten wir auch schon mal in einer Fachausschusssitzung meines Erachtens im letzten Jahr. Da ging es nämlich um Segmentberichterstattung, weitere Vereinfachungen, KPIs, Meldebögen und Berichterstattung für Nicht-Finanzunternehmen und weitere Vorschläge zur Vereinfachung. Genau. Und im Hinblick darauf, dass es dann doch sehr viele Konsultationsfragen sind, wollte ich hier nochmal einen Grundsatz für eine DSC-Stellungnahme zumindest mal vorschlagen und mir hier eine Bestätigung des Fachausschusses für die Beantwortung der Fragen holen. Also möglicher Grundsatz für eine DSC-Stellungnahme könnte sein, dass es sollten so viele Erleichterungen wie möglich für Ersteller der Taxonomieangaben erreicht werden, weil das ist hier immer noch im Kontext des Omnibus 1-Paketes, da wurde es damals schon angekündigt, diese Vereinfachung der Berichterstattung. Zudem sollten keine neuen Berichtspflichten eingeführt werden. Dieser Grundsatz gilt aber nicht, und das ist die Frage, falls eine Erleichterung oder die Nichteinführung neuer Berichtspflichten dazu führen würde, dass entscheidungsnützliche Informationen für primary users of general purpose financial statements unterlassen oder falsch oder unklar dargestellt werden. Das ist jetzt so ein bisschen Absatz, den habe ich mir aus der finanziellen Wesentlichkeit von ISRS 1 in der jetzt überarbeiteten Fassung rausgeholt, diese entscheidungsnützlichen Informationen für primary users. Jetzt haben wir ja noch die other users beim ISRS 1 oder in der Double Materiality Logik der ISRS. Die würde ich hier tatsächlich nicht beachten. Warum? ESRS ist ESRS, das ist eine eigene Logik, das ist eine andere Logik als Taxonomieverordnung. Und die Taxonomieverordnung hat ja ein bisschen anderen Zungenschlag nach Erwägungsgrund, insbesondere hier 9 und 22 der Taxonomieverordnung. Dann würde ich mich auf die finanzielle Wesentlichkeit fokussieren, damit der Taxonomieverordnung ja explizit das Ziel verfolgt wird, Kapitalflüsse auf ökologisch nachhaltige Investitionen umzuleiten. Das ist der Fotos und das ist das erklärte Ziel der Taxonomieverordnung. Und genau, wollte ich mir jetzt mal kurz irgendwie Feedback von euch holen, ob dieser Grundsatz soweit okay ist. Also so viele Erleichterungen wie möglich, es sei denn, dass entscheidungsnützliche Informationen unterlassen würden für Nutzer der Taxonomieangaben. Und wer sind diese, oder für wen gelten diese entscheidungsnützlichen Informationen, vor allem die Primary Users of General Purpose Financial Statements? Würde das so passen, erstmal als großer Rahmen für die Beantwortung, also Taxonomieangaben erleichtern, es sei denn, oder so viel Erleichterung wie möglich, es sei denn, die Taxonomieangaben sind entscheidungsnützlich. Susanne, das ist auch immer bei Versicherungen übrigens auch ganz interessant, ihr seid ja so eine Doppelfunktion, ihr berichtet ja einerseits, andererseits ist die Idee auch, dass ihr diese Taxonomieangaben selber nutzt.
Ja, genau. Also grundsätzlich bin ich da dabei. Ich stolper oder stimme ich so ein bisschen an den Punkt, weil es gekoppelt wird. Also, dass man sagt, okay, ich kann so viel wie möglich weglassen, wenn es jetzt nicht eine Information ist, die eine wirklich eben entscheidungsnützlich ist. Nur mich stört es ein bisschen, dass wir auch die Einführung neuer Pflichten daran koppeln würden, weil wir ja eigentlich sagen, wir wollen keine neuen Angabepflichten einführen oder dass sie eingeführt werden. Und wenn man dann aber sagt, außer sie wären entscheidungsnützlich, würde man meines Erachtens ein ganz neues Diskussionsfeld aufmachen, weil dann könnte man ja nochmal neu überlegen, was wäre denn zusätzlich noch entscheidungsnützlich. Das ist so ein bisschen der Haken, wo ich dran bin. Ich würde es vielleicht eher eingrenzen auf, man hat das, was man jetzt hat, das maximale Set, was wir berichten wollen oder was vereinbart wurde und kann man davon noch was weglassen, um es zu vereinfachen, also soweit wie möglich, außer es wäre eben entscheidungsnützlich. Da würde ich mich wohler mit fühlen, als mit dieser Ergänzung noch, dass es auf Zusatzangaben.
Sehr gut. Ich wollte betonen, genau, es steht auch in Klammern und in Fragezeichen, diese Nichteinführung neuer Berichtspflichten. Genau, das war nämlich ein Feedback, auf das ich gewartet habe. Genau.
Dann also wir würden jetzt keine formale Referenz zu den ISRS machen, sondern eher dann allgemein
sagen. Das hat auch, ich wollte es nur interessant, also auch deswegen Klammern dieser Verweis auf ISRS 1. Immer Betonung, die ISRS spielen hier wirklich keine Rolle. Das hat nur gepasst mit dieser finanziellen Wesentlichkeit und wir sind im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber es sind unterschiedliche Regelungsbereiche. Den größten Konnex, den ich sehe, ist einfach Taxonomieangaben sind Teil des Nachhaltigkeitsberichts. Aber die ISRS sind ja wirklich eine eigene Logik. Double Materiality und alles drumherum gibt's halt in der Logik der ISRS, aber nicht in der Logik der Taxonomieangaben. Aber
keine Verknüpfung fordern, sondern eher nur mal den Gedanken als Argument nehmen, zu sagen,
warum. In diesem Sinne habe ich nämlich auch, also, genau, vielen Dank erstmal, dann ist das die grobe Richtung und in diesem Sinne habe ich nämlich auch die folgenden Fragen versucht schon mal vorzubereiten und würde es gerne mit dem Fachausschuss diskutieren. Erstmal Konsultation zur OPEX-KPI, also warum fangen wir jetzt mit Frage 3 an, nicht 1 und 2? Wie gesagt, in Kürze der Zeit habe ich versucht, mich zu fokussieren auf die in meinen Augen wichtigsten Fragen der Konsultation. Und das ist vor allen Dingen die Fragen zu Vorschlägen der ESMA und weniger zu die anderen Fragen. Drehen sich nicht wirklich um die Vorschläge, sondern auch mal eher so ein paar organisatorische Punkte oder Cost-Benefits. Die ESMA hat verschiedene Vorschläge zur Vereinfachung der OPEX-KPI vorgestellt. Wir hatten im letzten Monat auch schon selber mal einen Vorschlag diskutiert. Der findet sich größtenteils auch bei der ESMA wieder, deswegen würde ich diesen Vorschlag bevorzugen. Der Vorschlag ist, Bei der OPEX-KPI gibt es jetzt schon einen Wesentlichkeitsvorbehalt, sogar einen doppelten Wesentlichkeitsvorbehalt, einmal so eine 10%-Grenze, ohne jetzt zu tief oder weiter zu diskutieren, was diese 10% bedeuten, und einmal einen Wesentlichkeitsgrundsatz, wenn OPEX oder die Frage, ob OPEX für das Geschäftsmodell eines berichtenden Unternehmens wesentlich sind oder nicht. Diese zwei Wesentlichkeitsschwellen gibt noch und jetzt soll noch eine zusätzliche Vereinfachung eingebaut werden, nämlich OPEX-Angaben nur noch, wenn sie verbunden sind zu Forschung und Entwicklung oder R&D Expenses. Und diesen Vorschlag finde ich gut. Das war mein Vorschlag. Ja, das befürworten wir. Hintergrund war in der letzten Sitzung auch, dass gesagt wurde, naja, bei den wenigsten Unternehmen werden wahrscheinlich Forschung und Entwicklung mehr als 10% an der Ausgaben ausmachen. Deswegen wird vermutlich OPEX hier eh wegfallen. Allerdings würde ich diese Frage mit einem Jein beantworten. Dieser Vorschlag zur OPEX nur für R&D, gut. Begründung auch wieder, naja, die sind wohl zum einen nicht so steuerungsrelevant, OPEX für Ersteller und auch nicht entscheidungsnützlich für diese Primary Users. Allerdings hat ESMA diesen Vorschlag zur R&D verknüpft mit einer Möglichkeit der freiwilligen Angabe für sogenannte OPEX Plus. OPEX Plus sind im Endeffekt freiwillige Angaben, wofür es ein Wahlrecht gibt. Warum würde ich hier diese OPEX Plus Variante in Verknüpfung mit R&D ablehnen? Ich würde sagen, das ist ja auch eine eigene Konsultationsfrage. So eine freiwilligen Taxonomieabgaben sind schon jetzt möglich. Das ist so. Da hat sich auch die ESMA und die Kommission in so Q&As zu geäußert. Aber wenn die eh freiwillig sind, sollte man die nicht weiter regulieren. Also da irgendwie noch Grenzen hinziehen oder die wie auch in einer Form feststellen, die sind halt freiwillig. Und wenn sie freiwillig sind, dann sollen sie halt freiwillig bleiben. Okay, Punkt. Und da nicht noch irgendwie sich Gedanken machen, wie die jetzt berichtet werden, ob man welche zusätzlichen Angaben, wenn sie denn schon freiwillig sind. Also hier sehe ich eher das Potenzial wieder für eine Überregulierung von freiwilligen Angaben einfach. Also R&D-Bezug zur OPEX, ja, nur noch dann sind sie berichtspflichtig, Klammern, wenn sie denn überhaupt wesentlich sind. Diese OPEX-Plus-Variante würde ich weglassen. Beziehungsweise kann ja jeder berichten über OPEX, wie er will, aber es soll ja nicht weiter reagiert werden. Okay, ich sehe ja Daumen hoch. Dann springe ich schon zur Frage 17. Man sieht, wir haben einiges übersprungen. Nichtsdestotrotz weitere Vereinfachungen, die vorgestellt werden. Weitere Vereinfachungen sind hier, dass in Bezug zu den ESRS Wahlrechte bzw. Übergangsvorschriften, die in den ESRS ermöglicht werden, auch ermöglicht werden für Taxonomieangaben. Das sind ja zum Beispiel diverse Face-In-Möglichkeiten. Dann wird noch vorgeschlagen, wenn neue technische Bewertungskriterien eingefügt werden für Berichterstattung im nächsten Geschäftsjahr, dass die nicht vollumfänglich sofort auf Konformität, sondern erstmal auf Fähigkeit berichtet werden müssen und dann erst im Folgejahr, also N+1, auch auf Konformität geprüft werden sollen. Also diverse Übergangsvorschriften, ich habe mir die angeguckt, meines Erachtens passt das alles, das sind alles Erleichterungen, die machen das nicht schwerer, sondern erleichtern eher zu dem, wie es jetzt ist. Dann hier nochmal der Screenshot zu einer Texthilfe von einer ESMA-Konsultation. Gives that the taxonomy reporting sits in the sustainability statement. Wohlgemerkt, Thomas hat heute auch schon gesagt, naja, es ist zwar alles innerhalb des Nachhaltigkeitsberichts, aber ob das jetzt in die Taxonomieangaben im Umweltkapitel sind, im Anhang oder wie auch immer, das wurde jetzt liberalisiert. ESMA expects that the use of cross-references would not pose significant operation challenges and already occurs in practice. Nevertheless, ESMA considers that introducing an explicit provision in the DDA allowing such cross-references of ESRS disclosures into taxonomy reporting could further encourage this practice. Also ESMA hat hier nochmal den Vorschlag gemacht, es gibt ja in den ESRS diese Möglichkeit zu referenzieren auf andere Teile. Diese explizite Möglichkeit fehlt derzeit noch bei den Taxonomieangaben, dass man da einfach nochmal dieselbe Möglichkeit reinschreibt. Auch das finde ich nicht schlecht als Vorschlag, wird aber betonen, dass es halt eindeutig freiwillig bleiben soll und keine Mussvorschrift. Also einfach gespiegelt, was jetzt schon in den ESRS möglich ist, auch in den Vorschriften der Taxonomie. Das wäre dann nämlich auch konform mit diesem Grundsatz, was wir vorher gesagt haben. Das sind alles Erleichterungen, die gibt es jetzt nicht, sollen in Zukunft eingeführt werden, sind aber kein Muss und es geht hier nicht um neue Berichtspflichten. Genau. Hier geht es nochmal explizit um so eine Phased-In-Angaben, die auch schon in den ESRS möglich sind. Wie gesagt, alles würde ich, wäre mein Vorschlag, dass das auch nicht Finanzunternehmen die Taxonomieangaben berichten, dass das ermöglicht wird. Was allerdings fehlt, und das war heute auch schon kurz angesprochen, es gibt ja diesen Undue Cost or Effort Grundsatz in den ESRS. Und die ESMA ist hier vorsichtig, das auch für Taxonomieangaben zu ermöglichen und diskutiert das lediglich. Und hier gibt es nur einen Texthilfe 126 von der ESMA, die sagt, ja, man hat halt erwägt, so was gibt es alles in den ESRS für Erleichterungen, die möchte man auch irgendwie übernehmen für die Taxonomieangaben. Aber lastly, ESMA has considered whether to include among its proposals application of the ESRS undue cost or effort principle to the preparation of taxonomy KPIs. In ESMA's view, as stated in the ESMA opinion on the revised ESRS, such a relief should be time limited. Also meines Erachtens da gerne berücksichtigen, also ein undue cost or effort in den ESRS ist nicht zeitgebunden. However, given that in the draft ESRS delegated act published by the commission, for consultation the undue cost or effort exemption remains time unlimited. Das waren jetzt aber die Konsultationsentwürfe und ich meine jetzt in den Finalen ist es auch ohne ein zeitliches Limit. ESMA considers that proposing a time-limited relief for taxonomy reporting would create a conceptual inconsistency between the two frameworks. At the same time, ESMA finds that the potential introduction of the reliefs and phased-in application proposed in this paper would likely address the main data availability challenges faced by non-financial undertakings. In this context, ESMA is not convinced of the added value of introducing an unlimited undue cost or effort relief for taxonomy reporting and has therefore refrained from proposing its introduction. Also keine unlimited undue cost or effort Grundsatz, weil es gibt jetzt schon die ganzen anderen Erleichterungen der ESRS, die jetzt auch für die Taxonomieangaben beigebracht werden, wie Phasing Ins und deswegen braucht man so ein undue cost or effort nicht. Und im Sinne dieses Grundsatzes, den ich die Folien davor kurz oder den wir diskutiert haben, würde ich vorschlagen, erstmal alle Phased-Ins, die es so in den ESRS gibt, finden wir gut, dass das auch für die Taxonomieangaben kommt, weiß ich, Omissions of Sensitive Information passt, Different Reporting of Acquisitions, das wurde ja gerade auch schon mal erwähnt von Nicolette, das alles bitte übernehmen, aber auch on due cost or effort, weil das halt eine Erleichterung wäre. Genau, und man könnte halt sogar noch argumentieren, das wäre nicht nur Erleichterung, sondern würde dann auch ein bisschen mehr Konsistenz zu den ESRS bringen, wohlgemerkt, die ESRS sind halt ein eigener Regulierungskreis. Deswegen hier stehen wir vor allen Dingen auf die Nicht-Berichterstatter von Nicht-Finanzunternehmen. Lieber eine Erleichterung hier nochmal mehr mit reinnehmen. Okay, ich dazu muss kein Widerspruch, beziehungsweise teilweise auch Kopfnicken. Ja, sehr gut.
Ja. Auch vielleicht noch kurz zu dem Punkt davor mit dem mit den Übergangsphasen sind wir natürlich dafür. Wir haben es auch nochmal intern diskutiert. Wenn natürlich nochmal für ein Grandfathering an der Stelle, aber wenn das sozusagen das Einzige ist, was möglich ist, bei der Frage 17 war das, glaube ich. Dann passt das auch. Aber beides okay.
Wir kommen gleich nochmal Grandfathering, also wenn wir darunter das Gleiche verstehen, dann kommen wir gleich nochmal zu einer anderen Folie. Das wäre nämlich ein Thema, was ich gerne nochmal diskutieren würde. Aber vielen Dank für die Rückmeldung. Ich würde auch sagen, grundsätzlich sind die Vorschläge erstmal eine gute Sache und führen zur Erleichterung. Machen sie Sinn. Frage 19. Hier geht's Querschnitt IFRS 8, Operating Segments und den Wesentlichkeitsvorbehalt bei der Taxonomie. Das hatten wir meines Erachtens im letzten Jahr auch mal diskutiert. Das gibt's, oder es gibt anders gesagt Bekanntmachung der EU-Kommission mit diesen berühmten FAQs, wo nochmal Klarstellungen der Europäischen Kommission veröffentlicht werden zu den Taxonomieangaben. Die sind aber sogenannte Level 3 Gesetzgebung, was heißt, sie sind keine Gesetzgebung. Das sind keine verpflichtend anzuwendenden Normen, diese Bekanntmachung der Kommission. Nichtsdestotrotz haben sie eine Relevanz, weil sie von Aufsichtsbehörden und Prüfern des Nachhaltigkeitsberichts genutzt werden und vor allen Dingen Aussteller immer mal wieder argumentieren müssen, warum sie sich gegen die Auslegungen oder diese FAQs der Europäischen Kommission stellen. Soweit der Hintergrund. Und was sagt jetzt EFRAG oder was sind die Vorschläge von EFRAG, die diskutiert werden? Was sind die Vorschläge der ESAs? Die ESAs sagen jetzt vereinfacht gesagt, naja, wenn jetzt ein Unternehmen nach IFRS berichtet und hier IFRS 8 Segmentberichterstattung, würde das schon Sinn machen, dass da eine Konsistenz zu den Taxonomieangaben besteht. Was heißt Konsistenz? Wenn ein Unternehmen nach IFRS 8 sagt, wir haben beispielsweise ein Segment Energieerzeugung, dann wäre das schon seltsam, wenn man gleichzeitig sagt, im Rahmen der Taxonomieangaben, Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Energieerzeugung sind für uns unwesentlich, weil wir halt diese 10%-Schwelle irgendwie nutzen können. Und also diese mögliche Inkonsistenz wird halt hier von der ESMA oder wurde von der EU-Kommission bereits mal im Rahmen einer Bekanntmachung diskutiert und gesagt, es soll da keine Inkonsistenz sein. Und die ESMA diskutiert jetzt so, naja, sollen wir denn diese Bekanntmachung der EU-Kommission vielleicht in den Delegated Act, in den Gesetzestext selber aufnehmen und auch weitere Guidance und Beispiele hier diskutieren, damit es nicht zu so Inkonsistenzen zwischen IFRS-Berichterstattung oder Segmentberichterstattung und den Taxonomieangaben kommt. Und mein Vorschlag wäre zu sagen, nein, hier diese Vorschläge oder diese Konsistenz zwischen IFRS 8 und Taxonomieangaben sollte nicht aufgenommen werden. Warum? Weil einerseits, und das ist halt Klarstellung der EU-Kommission, das sind keine EU-Vorschriften. Und wenn es keine EU-Vorschriften sind, sollten sie auch nicht verbindlich sein. Und zum Zweiten, die Vorschriften zur Wesentlichkeitsanalyse, die in die Taxonomieangaben eingefügt werden, enthalten derzeit auch keinen Hinweis auf IFRS 8. Und dies sollte auch so bleiben. Alles andere wäre vielleicht eine Inkonsistenz, die Fragen aufwerfen könnte, aber Inkonsistenzen sind oder können auch ausgehalten werden, weil womöglich IFRS-Berichterstattung einen anderen Hintergrund hat, einen anderen Sinn hat als die Taxonomieangaben. Das ist halt eine originäre EU-Vorschrift und Inkonsistenzen müssen nicht in jedem Fall gesetzlich aufgehoben werden. Und das ist jetzt auch eine Frage tatsächlich, ob für Nicht-Finanzunternehmen überhaupt eine Belastung besteht, wenn dann Klarstellung und Gleichklang zwischen IFRS 8 und den Taxonomieangaben hergestellt werden sollte, also ob das weiteren Aufwand verursachen würde oder ob man sagt, naja, die Segmente, die ich nach IFRS berichte, das sind auch dann die Wirtschaftstätigkeiten, die ich eh als wesentlich achte, weil ich gerade in diesen Segmenten drin bin und die als wesentlich unter IFRS 8 identifiziert habe. Also eigentlich gibt es da keine Konsistenz in meiner Ahnung oder meiner Meinung nach. Oder auch, wenn ich mal vielleicht auf mögliche oder die Perspektive der Nutzer mal abstelle, wenn die Nutzer jetzt sagen, ja, klar, wir brauchen hier Konsistenz, das ist sehr wichtig, dass die hergestellt wird, dann wäre das eine Argumentation zu sagen, ja, okay, Konsistenz sollte hergestellt werden. Das ist tatsächlich jetzt hier mal eine konzeptionelle Frage. Stand jetzt in den Taxonomieangaben gibt es keinen Querverweis zu IFRS 8, es gibt nur diese Bekanntmachungen und ja, ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass das eine größere Diskussion in der Community ist, diese Inkonsistenzen. Aber die EU-Kommission hat das anscheinend als Thema erachtet und die ESAs, beziehungsweise die ESMA, scheint jetzt motiviert zu sein, sich dieses Themas anzunehmen.
Aber ist das nicht eine konzeptionelle Frage, Marco? Insoweit im Sinne von, entweder macht er es richtig als Segmentberichterstattung, dass man versucht, mal diese ganze, die Detailliertheit der ganzen Betrachtung aufzudröseln.
Und also ich kenne auch keine statistischen Auswertungen, dass jetzt Unternehmen massenhaft nach IFRS 8 ein Segment berichtet haben, das gleichzeitig aber die entsprechenden Wirtschaftstätigkeiten nach Taxonomie nicht berichtet haben.
Ja, nee, es geht nur darum, ob man dann hinter Anführungszeichen noch eine Überleitungsrechnung bauen würde, so ungefähr. Ne? Das glaube ich, wird das eher zur Verkomplizierung als zur Erleichterung beitragen.
Ich würde es erstmal eher als eine Belastung identifizieren, die aber womöglich gerechtfertigt sein könnte. Aber ja,
stand gibt's jetzt, dazu, das alles nur bekannt machen. Genau, gibt es dazu Meinung?
Wenn ich auch gerne später im Umlaufverfahren, also mein Vorschlag wäre hier erstmal zu sagen, nein, man braucht hier keine Kohärenz herstellen.
oder vielleicht darüber hinausgehen, dann müssen wir konzeptionell nochmal über das gesamte Thema Taxonomie nachdenken, im Sinne von, wie granular berichte ich denn das Ganze überhaupt?
Ja. Also die Frage ist, wenn ich hier auch schon wieder Guidance und Illustrative Examples lese, dann kommen wir ganz schnell wieder in diese womöglich Logik von EFRAG und Klarstellungen und weitere Bekanntmachung der EU-Kommission. Das sind dann wieder weitere Dokumente, die außerhalb des Gesetzestextes sind, die aber wieder, also da ist auch so ein gewisser Rattenschwanz, der sich denn da ranzieht. Und ich habe es derzeit zumindest nicht als Problem wahrgenommen, diese IFRS-Bericht 8-Berichterstattung und Taxonomieangaben. Aber wie gesagt, wir haben da auch noch A, ein Umlaufverfahren und B, die Konsultation ist jetzt auch noch nicht so lange gestartet. Und wir werden auch noch ein Anwenderforum. Ich wollte jetzt erstmal Feedback von euch sammeln und dann nochmal ein Anwenderforum wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche einberufen und hier auch nochmal die Konsultationsfragen diskutieren. Dann womöglich hier nochmal einen Schwerpunkt drauflegen.
Ja, jetzt fangen wir trotzdem nochmal die Runde. Gibt es dazu spontan eine Einlassung? Christian Fink.
Also ich stimme Marco vollkommen zu. Wir kennen das ja auch aus dem externen Rechnungswesen. Ja, IFRS 8 folgt im Endeffekt ja mit dem Management Approach im internen Rechnungswesen. Wir haben dann die Überleitungen ins Financial Accounting und so weiter und so fort. Und dadurch ist das halt manchmal, wie haben Sie es hier ausgedrückt, not always straightforward to apply. Und ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich in Bezug auf die Taxonomieberichterstattung, weil wir uns da ja auch an Zahlen orientieren, die aus dem Financial Accounting weitestgehend kommen, gegebenenfalls nochmal aufgedröselt durch Berichtsebenen im internen Rechnungswesen oder Ähnliches. Aber von der Zahlenkonzeption sehe ich es ähnlich und deswegen würde ich das, was Marco vorschlägt, vollkommen unterstützen.
Thomas? Danke, ich habe jetzt leider gerade nicht alles mitbekommen. Ist denn das eingeschränkt auf solche Unternehmen, die überhaupt unter IFRS fallen? Weil wenn ich richtig, ist nicht eingeschränkt, oder ist eingeschränkt?
Ist eingeschränkt.
Ah, okay. Also,
die es gibt auch Unternehmen, die nach Taxonomie berichten, nach eigenen Local GAAP.
Okay.
Und darauf hat sich die Kommission, weil es dann halt Local GAAP ist, nicht dazu geäußert und auch nicht die letzten, zumindest meines Erachtens, könnte ich nochmal nachgucken. Und die Fälle werden ja eher steigen mit dem neuen persönlichen Anwendungsbereich, sind ja nicht mehr nur kapitalmarktorientierte Unternehmen, die den nach IFRS berichten, sondern auch
genau
eine GmbH mit entsprechenden Werten, die dann nur nach AGB berichtet, so entsprechend in Rumänien oder sonst wo. Und für die ist natürlich IFRS jetzt weniger relevant.
Kommt drauf an, was die sonst an lokalen Gaps noch haben, ne? Aber
genau. Ja. Uneinheitliches Bild.
Also die Frage ist, ist das generell hilfreich, glaube ich, immer eher nicht, habe ich mal den Grundeindruck. Sonst, was haben wir noch? Eine Viertelstunde bis zur Pause.
Wir haben auch nicht mehr allzu viele Folien.
Okay, gut.
Das war jetzt einfach das, genau. Frage 20. Do you consider that the reporting requirements for enabling and transition activities provide useful information to users of taxonomy reporting and financial undertakings? Please explain whether, in your view, the benefits for users outweigh the costs for reporting for preparers. Also, die Logik der Taxonomie als Klassifikationssystem ist dahingehend aufgebaut, dass es originär ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gibt. Es gibt Übergangstätigkeiten, die sind nicht wirklich nachhaltig, aber für einen begrenzten Zeitraum erleichtern sie den Übergang zur Nachhaltigkeit. Da zum Beispiel sind bestimmte Energieerzeugungen aus Erdgas und Atomkraft derzeit aufgenommen. Und es gibt ermöglichende Tätigkeiten, die sind auch nicht nachhaltig, ermöglichen es aber, dass andere Wirtschaftstätigkeiten wieder nachhaltig werden. Und jetzt war die Frage, naja, sind das jetzt irgendwie relevante Angaben, wenn man nochmal berichtet in den Templates, dass es sich hier um Enabling, also um ermöglichende oder Übergangstätigkeiten handelt? Oder reicht es eigentlich zu sagen, es handelt sich hier um fähige und konforme Tätigkeiten und das reicht, man muss nicht nochmal schreiben, ob es jetzt irgendwie ermöglichende oder Übergangstätigkeiten sind? Ich hätte jetzt vermutet, ja, Stand jetzt sind so eine Angaben zu Enabling und Transitional Activities relevant. Diese Angaben muss man eh machen. Also man muss eh die entsprechenden Wirtschaftstätigkeiten auf Konformität und Fähigkeit prüfen. Es geht einfach nur die Meldebögen, dass man sogenannte, also nochmal Anteile hier berichtet, wie hoch ist der Anteil an Übergangstätigkeiten von den ganzen Tätigkeiten. Das ist eher ein Thema für die Berichterstattung und nicht für die eigentliche Konformitätsprüfung. Aber ich würde trotzdem sagen, Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten sind wichtig, die anzugeben. Warum? Ich würde argumentieren, nicht unbedingt, weil es für den Nutzer entscheidungsnützlich ist, aber aus Kohärenz zu Berichtspflichten für Finanzunternehmen. Wieso? Stand jetzt gibt es Artikel 5 der Taxonomieverordnung. Da spielen so eine ermöglichenden und Übergangstätigkeiten eine Rolle. Und das ist Level 1 Gesetzgebung. Das wird nach Logik der ESAs auch nicht angefasst. Die ESAs machen nur Vorschläge zu Level 2 Gesetzgebung, beziehungsweise delegierten Rechtsakten. Und es gibt die neuen Kategorien, haben wir heute auch schon angesprochen, in der SFDR-Überarbeitung. Deswegen hatte ich die heute früh nochmal kurz gezeigt. Da gibt es auch diese Transitional-Kategorie. Deswegen macht es zumindest Sinn, hier auch diese Transitional Activities so wirklich nochmal gesondertes Nicht-Finanzunternehmen zu berichten. Und daher können gesonderte Angaben über ermöglichen und Übergangstätigkeiten dann auch doch wieder entscheidungsnützlich sein für Primary Users. Zumindest solche, die dann Finanzunternehmen sind und selber Berichtspflichten haben und dann entscheiden müssen, okay, welches Finanzprodukt, welchen Green Bond nehme ich jetzt in welche Kategorie unter SFDR. Also das wäre meine Argumentation, die eher aus einer regulatorischen Logik im Sinne der Entscheidungsnützigkeit getrieben ist. Und hier auch wieder meine Frage an den Fachausschuss. Macht das Sinn, solange es diese Artikel 5 der Taxonomieverordnung gibt und auch solange anscheinend sieht es ja danach aus, dieser Logik der SFDA-Überarbeitung, macht es schon Sinn, nochmal gesondert in den Meldebögen der Anteile über Transitional und Enabling Activities zu berichten. Ich frage mal anders, jeder, der gegen diese Antwort wäre, bitte was sagen, schweigen wird der Zustimmung gefährdet. Oder sonst im Sinne des Umlaufverfahrens noch dazu melden.
Wir melden uns dazu nochmal, wir sind das im Moment gerade derzeit am Prüfen. Ja. Tendenz eher Erleichterung, aber wir melden uns dazu nochmal.
Ja. Hier geht es um nochmal eine Vielzahl an Erleichterungen, die würde ich nochmal ganz kurz in den letzten 10 Minuten, genau, wir haben noch 2 Folien. Aber nur die Folie ist eigentlich noch relevant. Das wäre jetzt so ein Auffangbecken von ganz vielen Vorschlägen. Zum einen gibt es Vorschläge Anpassungstätigkeiten. Es gibt das Ziel Anpassung oder das Umweltziel Anpassung an den Klimawandel im Sinne der Umwelttaxonomie. Zu diesen Anpassungstätigkeiten gibt es eine Reihe an Sondervorschriften, die schwer verständlich sind und durch FAQs konkretisiert wurden. Jetzt ist hier ein Vorschlag, ob man zu diesen Anpassungstätigkeiten bestimmte Bekanntmachungen in den Rechtstext selber aufnimmt und oder zusätzliche FAQs dazu veröffentlicht. Einfach weil es dazu relativ kompliziert ist, da die Berichtspflichten zu verstehen und das sind Sondervorschriften, auf die würde ich jetzt nicht weiter hingehen, aber finde ich tatsächlich auch relativ kompliziert. Und hier würde ich sagen, oder das ist mein Vorschlag zu sagen, naja, diese FAQs und die Bekanntmachungen sind generell erstmal kritisch zu sehen, ähnlich wie zu diesen Klarstellungen der FRAG. Das sind halt alles untergesetzliche Klarstellungen, die nicht rechtlich bindend sind, aber irgendwie dann doch wieder, weil man sich mit den Aufsichtsbehörden oder Prüfern dazu dann diskutieren muss. Das ist viel Aufwand. Deswegen sollten alle zusätzlichen Klarstellungen entweder unterlassen werden oder bei hoher Relevanz sollte diskutiert werden, sie direkt in die delegierten Rechtsakte aufgenommen werden, aufzunehmen. Weil, wenn sie relevant sind, sollten sie halt im Gesetzestext stehen und wenn nicht, denn nicht. Das geht so ein bisschen in unsere Meinungen auch zu den ESAs. Dann gibt es einen Vorschlag, es gibt so eine Kategorie von CAPEX und auch OPEX-Angaben Typ C. Jeder, der davon betroffen ist, der weiß, was ich damit meine. Und jeder, der nicht weiß, was damit gemeint ist, dem ist es jetzt auch nicht relevant. Es wird auch zu weit führen, das zu diskutieren. Ist auch eine relativ komplizierte Angabe. Deswegen schlägt die erstmal vor, hier ein Wahlrecht zur Berichterstattung einzuführen. Wäre mein Vorschlag, das zu unterstützen. Dann gibt es einen Vorschlag für nicht Finanzunternehmen, auch eine gesonderte Angabe für Green Bonds im Kontext von Doppelzählungen bei der Umsatz-KPI, das abzuschaffen, finde ich auch gut, weil es eine relativ komplizierte Vorschrift ist, die einfach Aufwand bleibt und meines Erachtens so wenig sinnvoll ist. Wird vorgeschlagen, ein Wahlrecht zu Umsatzerlösen einzuführen, die dem Eigenbedarf dienen, finde ich auch sinnvoll, also im Hinblick beispielsweise auf konzerninterne Umsatzerlöse, die ja keine Umsatzerlöse im Sinne der verpflichtenden Umsatz-KPI sind, aber also für so einen konzerninternen Umsatzerlöse gibt es derzeit eine Pflichtangabe und ein Wahlrecht wäre sicherlich besser, Klammern, wahrscheinlich wird dieser Wahlrecht dann nicht gezogen werden, sondern keiner wird es mehr berichten. Auch die Einführung eines Wesentlichkeitsgrundsatzes für erläuternde Angaben würde ich bevorzugen erstmal. Auch erläuternde Angaben können halt unter Umständen unwesentlich sein. Und es wird ein Vorschlag gemacht, wieder eine Datenpunkteliste für Taxonomieangaben zu veröffentlichen. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo mein Vorschlag wäre, das ist eigentlich wieder so eine Klarstellung, die untergesetzlich ist und die ja grundsätzlich abzulehnen ist, meiner Lesart nach. Allerdings, zumindest das habe ich wahrgenommen, werden diese Datenpunktenlisten durchaus gerne genommen, sowohl die ESRS, gibt es auch für die Taxonomieangaben. Und das wäre mal so eine Ausnahme, dass man so eine Datenpunktliste womöglich doch jetzt nochmal veröffentlichen sollte, einfach als Orientierung zu geben. Hat aber, wie gesagt, auch das Risiko, wenn man jetzt als berichtendes Unternehmen einen Datenpunkt anders definiert oder mal hinterfragt, was ist die Definition eines Datenpunktes, wird es wahrscheinlich wieder Diskussionen mit Abschlussprüfern oder Aufsichtsbehörden geben, wo man diesen oder jeden Datenpunkt nicht berichtet hat oder den anders definiert hat, als es in dieser Liste ist. Aber ich nehme das als Erleichterung wahr, gerade für Unternehmen, die erstmals unter die Berichterstattung fallen, die nehmen diese Listen wohl ganz gerne, um sich grob zu orientieren. Ja, das sind jetzt meine Vorschläge. Das, glaube ich, eher ein Umlaufverfahren und auch eher an die Ersteller bzw. nicht Finanzunternehmen, die berichtspflichtig sind, können wir gerne dann nochmal im Umlaufverfahren dazu Rückmeldung geben. Das ist, wie gesagt, eher so ein Auffangkorb. Und dann auch ein weiterer Auffangkorb, hier kann man selber nochmal Vorschläge machen. Das sind alles Vorschläge, die habe ich schon im letzten Monat mal besprochen. Von wegen alle FAQs vielleicht mal in eine Bekanntmachung stecken, anstatt hier 4, 5, 6 mittlerweile Bekanntmachungen mit jeweils mehreren 100 Seiten zu veröffentlichen. Das ist alles schwer auffindbar. Keine FAQs am Ende eines Kalenderjahres zu veröffentlichen, einfach weil es den Erstellungsprozess verkompliziert. In Klammern, es gibt auch Unternehmen mit kalendergleichen abweichenden Geschäftsjahren, die ist dann auch wieder blöd, aber die meisten haben kalendergleiches Geschäftsjahr. Längere Konsultationszeiträume, das sind alles Themen, die wir beim letzten Mal schon gesprochen. Da kam die Rückmeldung von euch, das macht doch alles Sinn. Neu habe ich mal aufgenommen, hier den ersten Punkt, den hatten wir schon mündlich mal, den würde ich aber gerne nochmal schriftlich hier in die Folie aufpacken und dann auch in die Stellungnahme. Eine Forderung nach einer Quiet Period, auch ähnlich wie wir es jetzt bei den ESRS haben. Okay, wenn jetzt nochmal Änderungen an den Vorschriften kommen zur Berichterstattung, sollen die halt eingeführt werden, die Kommission plant im ersten Quartal nächsten Jahres da die Änderung zu erlassen. Aber dann bitte erstmal Ruhe mit Änderungen. Lasst erstmal 2, 3 Jahre Zeit mit den Vorschriften. Schaut, wie die angewendet werden, was funktioniert, was nicht. Macht eine ordentliche, saubere Post-Implementation-Review der Vorschriften und identifiziert dann auch mal Änderungsbedarf. Aber nicht, wie es bisher, die Taxonomie gibt es jetzt, ich glaube, die Verordnung ist von 2021, also 5 Jahre. Das ist meines Erachtens jetzt die 4. Änderung der Berichterstattung. Davon losgelöst gibt es jetzt auch nochmal die Änderungen halt bei den technischen Bewertungskriterien. Also sehr viel Unruhe einfach. Und das sollte, wenn möglich, verhindert werden für die Zukunft. Und damit den letzten Punkt so ein bisschen verknüpft. Es gibt den Artikel 26 der Taxonomieverordnung, wo man so eine Quiet Period, so eine Überprüfung der Vorschriften so ein bisschen herauslesen kann. Und da auch nochmal sagen, schaut doch nochmal, wie sinnvoll sind denn die Vorschriften, während diese Zielumlenkung von Kapitalflüssen auf ökologisch nachhaltige Investitionen, ist das denn erfolgreich, wieso, weshalb, warum, ja, nein, was klappt nicht, und schaut euch das bitte mal an in Ruhe und evaluiert halt, dass die Taxonomieverordnung wirklich das leistet, was sie leisten soll, mit Hilfe einer validen Untersuchung, gerne empirisch, aber auch nochmal mit allen betroffenen Stakeholdern sich unterhalten. Und dann in Ruhe nach so einer Quiet Period und dieser Post-Implementation Review nochmal so einen Bericht nach Artikel 26 Taxonomieverordnung veröffentlichen und dann nach ein paar Jahren Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen oder halt nicht. Gerade im Hinblick auch nochmal auf die SFDA-Überarbeitung macht das, glaube ich, mal Sinn, weil das ja auch Zahnräder sind, die alle ineinander greifen und da einfach schauen, wie sinnvoll oder nicht sind da die Vorschriften der Taxonomieverordnung. Das wäre es in Kürze zu meinen Vorschlägen. Wie gesagt, es wurde alles Mitte letzter Woche veröffentlicht. Ich habe auch nicht alles geschafft. Ein Fokus, jetzt, ich habe noch 2 Minuten, das würde ich mal ansprechen. Das schaffe ich jetzt nicht in der Fachausschusssitzung, würde es aber im Anwenderforum versuchen anzusprechen und auch meine Betroffenheit im Umlaufverfahren hier gerne eruieren. Es gibt Vorschläge zur Vereinfachung oder zur Klarstellung von Taxonomieangaben in Mischkonzernen. Das ist ein übergreifendes Thema, sowohl ESMA, IOPA als auch IBL. Was heißt jetzt Mischkonzerne? Damit ist vereinfacht gesagt, sind solche Konzerne gemeint, wo die oberste Mutterunternehmen einer anderen Branche angehört, als womöglich andere berichtende Tochterunternehmen. Beispiel, wir haben oben ein Kreditinstitut als Mutterunternehmen und darunter diverse Nicht-Finanzunternehmen oder andersrum. Oben Nicht-Finanzunternehmen, was selber berichtspflichtig ist für den ganzen Konzern. Und innerhalb des Konzerns haben wir beispielsweise Tochtergesellschaften, die finanzieren irgendwelche Produkte, was auch ist, die gelten dann als Finanzunternehmen im Sinne der Taxonomieverordnung. Und wie geht man mit solchen Mischkonzernen um? Haben die denn sowohl die Vorschriften für Finanzunternehmen als auch Nicht-Finanzunternehmen zu berichten? Muss man sich nur nach den Berichtspflichten des Konzerns orientieren? Muss man da irgendwelche Zwischenwerte bilden? Relativ kompliziertes Thema. Deswegen habe ich das jetzt in dieser Fachausschusssitzung nicht vertieft diskutiert, muss mich auch nochmal reinlesen. Ich habe nur wahrgenommen, dass der ESMA identifiziert hat, dass es diese Mischkonzerne gibt und dass die Berichterstattung darüber uneinheitlich ist. Und deswegen wurde das in der Konsultation aufgegriffen, aber ich werde es nochmal im Umlaufverfahren dieses Thema aufgreifen und auch nochmal im Anwenderforum. Soweit war es jetzt erstmal zu meinen Vorschlägen bzw. Vorschlägen des DSC-Mitarbeiterstabs zu den einigen ausgewählten Konsultationsfragen, wo wir identifiziert haben, es könnte ein Fokus sein für eine Stellungnahme. Wir haben noch Zeit, diesmal 6 Wochen, nicht wie die Kommission, üblicherweise nur 4 Wochen. Gerne auf mich zukommen im Nachgang nochmal. Wir können auch gerne telefonieren mit Sonderthemen. Ich würde nochmal bitten, die Vertreter von Finanzunternehmen, auch nochmal Feedback zu ihren Konsultationsfragen zu schicken und Einladung für ein Anwenderforum von dem, was wir heute diskutiert haben, würde ich dann nächste oder übernächste Woche, glaube ich, nochmal einberufen und da auch nochmal möglicherweise Feedback rausholen und dann eine Stellungnahme in unser Umlaufverfahren an den Fachausschuss schicken wollen. Vielen Dank dazu.
Ja, Dankeschön an Marco Liepe für die immer so durchführen durch die aber so zentralen Themen dieser Konsultation. Wie gesagt, der Prozess hat ja nochmal aufgezeigt, da will ich auch gar nicht jetzt nochmal drauf wieder eingehen, sondern da kommen einfach als nächster Schritt kommt ja dann, wie gesagt, Möglichkeit nochmal zum bilateralen Austausch und dann, dass wir den Konsultationsentwurf im Umlaufverfahren versuchen dann zu finalisieren.